Gut. Ich werde euch heute eine alte Botschaft weitergeben. Etwas, das, so glaube ich, mir der Herr aufs Herz gelegt habe. Ich habe das in ähnlicher Form schon vor ein paar Jahren mal weitergegeben. Und ich glaube, der Herr will eine Neuauflage dieser alten Thematik. Dazu lese ich euch aus dem Propheten Hagai mal die ersten Verse. Gleich im ersten Kapitel ab Vers 3 lese ich euch da mal vor. Die alten Hasen. Wir sind ja etliche von euch, kennen das sicherlich. Und ich lese aus der Hoffnung für alle hier. Im Auftrag des Herrn soll der Hagai verkünden. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so schlecht geht. Geht ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Das gefällt mir. So ehrt ihr mich, den Herrn. Ihr habt eine große Ernte erwartet, aber es wurde so wenig daraus. Und was ihr noch heimbrachtet, das blies ich fort. Habt ihr immer noch nicht gemerkt, warum ich, der allmächtige Gott, so mit euch umgehe? Dies alles geschieht, weil mein Tempel verwüstet bleibt und jeder von euch nur darauf aus ist, sein eigenes Haus fertig zu bauen. Darum fällt über Nacht nicht einmal mehr Dau auf eure Äcker und sie bringen nur noch magere Erträge. Darum habe ich diese Dürre über euer Land kommen lassen, über die Berge und Kornfelder, über die Weingärten und Olivenhaine, über alles, was ihr abernten wolltet. Die Hungersnot hat euch und euer Vieh getroffen, ihr plagt euch ab mit der Arbeit, aber die Mühe lohnt sich nicht. Serubabel, der Sohn Shealtiels, der Hohepriester Jeschua, der Sohn Jozadaks, und das ganze Volk nahmen sich zu Herzen, was Hagai ihnen verkündete. Sie erkannten, dass Gott den Propheten zu ihnen geschickt hatte und bekamen große Ehrfurcht vor dem Herrn. Da ließ der Herr ihnen durch seinen Boten Hagai sagen: Ich bin bei euch. Das verspreche ich, der Herr. So sorgte Gott dafür, dass Serubabel, der königliche Bevollmächtigte für Judäa, der Hohepriester Jeschua und alle anderen aus dem Volk an die Arbeit gingen. Im zweiten Regierungsjahr von König Darius, am 24. Tag des sechsten Monats, begannen sie, den Tempel ihres Herrn, des allmächtigen Gottes, wieder aufzubauen. Bis dahin. Der Prophet Hagai hatte keine schöne Aufgabe von Gott bekommen, war nicht angenehm. Er musste in seinem Auftrag eine fette Problematik, eine Sache von großer Tragweite dem Volk mitteilen. Und es hat denen, denke ich mal, eingangs, wenn Kritik, Korrektur kommt, kann es schnell passieren, dass man Abwehrhaltung einnimmt. Problem war hier für die alttestamentliche Bundesgemeinde, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen war, sie hat den Tempel wohl angefangen zu bauen, den Ort der Anbetung, den Ort, wo sie ihren Gott begegnen konnten zu dieser Zeit. Aber dann haben sie nicht weitergebaut, sie haben sich nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert, haben ihre Häuser schön weitergebaut, aufgebaut, fertig gemacht und sich's gut gehen lassen. Und warum haben sie das gemacht? Warum haben sie am Tempel des Herrn nicht weitergebaut? Sie haben behauptet, die Zeit ist einfach dafür nicht gekommen, noch nicht gekommen, passt noch nicht. Wir haben anderes zu tun, ist uns nicht recht jetzt. Wir sind eigentlich, der Terminkalender ist voll, ich muss mich um andere Dinge kümmern. Die Zeit passt einfach nicht, passt nicht in meinen Plan hinein. Sie waren gar nicht gegen den Bau an und für sich, sondern der Zeitpunkt, dieses jetzt, wo Gott sagt, jetzt ist es dran, das und jenes zu machen, der passte ihnen nicht. Und sie hatten etliche Entschuldigungen sich zurechtgelegt. Und die hatten alle damit zu tun, dass sie sich eben um ihre Angelegenheiten kümmern mussten. Und Gott machte sie durch den Propheten auf ihre falschen Prioritäten mit einer Frage aufmerksam. Warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit gedäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Er hat es ihnen ganz klar vor Augen gemalt, wie er das einschätzt, wie er das einstuft, wo das Problem bei ihnen liegt. Ihr Lieben, letztendlich haben sie ja, sie haben sich selber belogen. Denn wir wissen vom Wort Gottes her, das, was Gott aufträgt, das, was Gott will von uns, ist immer auch machbar. Ist immer die gelegene Zeit. Gott gibt keinen Auftrag und sagt, mach das jetzt. Und gibt uns nicht die Möglichkeit dazu, schafft nicht die Freiräume dazu, gibt nicht die Kraft dazu. All das, was wir brauchen, schenkt er da mit hinein. Jetzt geht's nicht drum, wir müssen ja das jetzt den Bogen spannen hier herüber zu uns. Hier hinein in mein Leben, in dein Leben, in unseren Alltag hinein brauchen wir ja jetzt was Greifbares. Jetzt brauchen wir was. Was hat das mit meinem Alltag zu tun? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Mit meiner Ehe, mit meiner Verbindung zu den Menschen in meinem Umfeld? Was will Gott mir persönlich dadurch sagen? Heute, jetzt. Dazu müssen wir feststellen, was die Bibel im Neuen Bund sagt, was dieser neutestamentliche Tempel ist. Und die Bibel ist ganz deutlich. Paulus lehrt hier im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Und kurioserweise fragt er hier auch die Korinther. Scheinbar hatten diese Problematik, ist nämlich eine uralte, ja, die sich immer wieder durch die Bibel zieht, die sich immer wieder durch die Christenheit zieht. Das ist gar nicht das Problem von der alttestamentlichen Gemeinde, das ist auch ein Problem von der neutestamentlichen Gemeinde und sicherlich ein Problem schon von mir gewesen und eins von dir auch schon an gewissen Punkten. Und vielleicht ist es gerade aktuell ein Problem von dir. Deswegen diese Botschaft. Er stellt fest und fragt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Weißt du nicht, dass du der neutestamentliche Tempel bist und der Heilige Geist in dir als Kind Gottes wohnt und du Verantwortung hast, diesen Tempel zu bauen, sprich in der Heiligung voranzugehen, ihn sauber zu halten, aufzuräumen, in Ordnung zu bringen, wo auch immer das nötig ist, wo auch immer dein Gott dir das zeigt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, sagt Paulus da weiter, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Der bist du. Du bist dieser neutestamentliche Tempel, dieses neue Haus Gottes, in dem Gott sich entschlossen hat, einzuziehen und drin zu wohnen. Stell dir mal vor, der Heilige Geist wohnt in dir und er will Zugang haben zu jedem Zimmer, zu jedem Winkel. Und sei es noch so klein und noch so finster, er hat das Anrecht, da reinzugehen und zu gucken, wie es da drin aussieht. Und wenn ihm nach was nicht passt, wie es da drin ist, hat er das Recht, das zu verändern. Er kann sagen, wo der Stuhl steht, er kann sagen, wo der Schrank steht, er kann sagen, wie die Zeit gebraucht werden soll, die in diesem Haus zur Verfügung steht. Amen. Amen. So ist das. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Du gehörst deinem Gott. Du gehörst Gott. Und er hat das Recht zu sagen, wo es lang geht. Er hat das Recht zu sagen, welche Tapete an die Wand kommt. Er hat das Recht zu sagen, wie deine 24 Stunden abzulaufen haben. Hat er. Und das heißt nicht, dass wir jetzt gucken müssen, ganz verstärkt, wie unser Äußeres auszusehen hat. Ist auch wichtig. Wisst ihr, ne? Ihr sollt den Kerl, der euch früh im Spiegel anguckt und das Mädel waschen und putzen und kämmen und ordentlich anziehen. Ganz bestimmt. Ja? Das ist wichtig, auch wenn er ihn nicht gleich erkennt. nach dem Aufstehen da reinschaut. Ihr Lieben, was Gott uns sagen will, er sagt, ich habe dich befreit. Ich habe dir deine Sünden vergeben. Ich habe mir das alles kosten lassen. Alles. Ich habe alles für dich gegeben, damit du mein Eigentum werden kannst. Damit du wirklich dein Leben, das ich dir geschenkt habe, wieder zu mir zurückkommen kann und ich jetzt was Besonderes, was Schönes, was Herrliches draus machen kann, damit ich die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, mit deinem Leben in Realität bringen kann. Darum geht's. Deswegen sind wir noch hier. Zum Dienst für den Herrn sind wir noch hier. Darum geht's, wenn die Bibel uns sagt, wir sollen sein Haus bauen. Dein Leben soll ein Ausdruck sein für das Leben, das göttliche Leben, das er in dich hineingelegt hat. Du sollst Botschafter sein mit deinem Leben, mit allem, was dich ausmacht, auf deine Art und Weise, die manchmal schräg ist. Und meine ist manchmal schräg. Aber es soll ein Ausdruck sein für das Leben Jesu, das in dir drin steckt. Hat mal jemand gesagt, Jesus sollte aus jedem Knopfloch rausstrahlen. Aus jedem Knopfloch. Vielleicht nicht ganz gerade, vielleicht noch nicht ganz passend, aber rausschauen sollte er. Aus unser aller Leben. Und wenn die Bibel hier sagt, durch den Hagai, durch diesen alten Propheten, und sagt, wir sollten nicht unsere Häuser bauen, dann heißt das, wir sollten uns nicht unbedingt so wichtig nehmen, ihr Lieben. Und unsere Probleme, die da sind, um die sich auch gekümmert werden muss, natürlich nicht permanent in einen Vordergrund stellen. Nicht permanent uns nur darum kreisen und darüber nachdenken und dahingehend beten, sondern auch mal wieder anfangen, über den Tellerrand rauszuschauen und zu gucken, wie geht's dem Nächsten. Was braucht er? Mal loslassen bei uns und ihn ansetzen beim Nächsten. Und das hat er damals schon gesagt, Leute, ihr kreist völlig um eure eigenen Interessen. Und das, was mir wichtig ist, das lasst ihr allermeist außen vor. Und da müssen wir uns doch mal ganz ehrlich fragen, und vielleicht lässt du das zu heute Abend. Wie sieht's bei dir aus? Für was hast du alles Energie? Was steht im Mittelpunkt deines Lebens? Was sind deine Ziele, die du dir gesteckt hast mit dem Leben, das Gott dir leben lässt, das Gott dich leben lässt? Was ist mit der Zeit, die du hast? Wie investierst du die? Und natürlich musst du auf deine Arbeit, du musst in deine Schule und du musst dich um deine Wohnung kümmern, du musst dich um vieles in deinem Leben kümmern. Ist das alles ausgerichtet und zielorientiert, dass Gott hier drin ist und dass er sagen darf und das in deinem Herzen drinsteckt, ich mache das alles zur Ehre meines Gottes? Oder magst du das, dass dein Bankkonto gefüllt wird, dass die Rente gesichert ist, dass der nächste Urlaub bezahlt werden kann und was alles drin ist? Sind das ehrlich deine Herzensziele? Was bewegt dich? Was motiviert dich, früh aufzustehen? Warum kommst du in einen Gottesdienst? Damit es dir danach besser geht, oder bringst du schon was mit, um ein Segen zu sein? Was ist in unseren Herzen drin, ganz, ganz ehrlich? Und der Herr sagt hier in Vers 5 und 6, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Wie geht's dir geistlich gesprochen? Erlebst du Gebetserhörungen? Oder säst du hier aus und erntest nicht? Wie geht's dir da? Vielleicht, mal ehrlich, das muss man doch mal reflektieren. Vielleicht betest du und es sind nicht die Ziele, die Gott sagt, die du anbeten sollst. Ihr esst und werdet nicht satt. Wie geht's dir nach einem Gottesdienst? Das habe ich heute schon gehört, was da dran war. War heute nicht für mich. Hast du an kritischen Geist in dir, der alles hinterfragen will, der alles benotet? Oder sagst du, kommst du mit einer Erwartungshaltung, dass das dich füttert, was heute kommt, egal was es ist, mit einer ehrerbietenden Haltung, mit einer demütigen Haltung, wie kommst du? Oder isst du und wirst nicht satt? Liest du deine Bibel und nichts bleibt hängen? Ihr trinkt und bleibt durstig. Bist du noch sensibel für den Heiligen Geist? Darf er dich lenken? Darf er dir sagen, was dran ist? Darf er dich korrigieren? Darf er dich ermahnen? Darf er dich aufbauen? Fließt da was aus dem Wort Gottes, wenn du das liest? Was ihr anzieht, wärmt euch nicht und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Bist du treu mit den Ressourcen, die Gott dir gegeben hat? Wie sieht das aus mit dem Geben vom Zehnten? Wie sieht das aus mit dem Geld, das Gott dir zur Verfügung gestellt hat? Ganz ehrlich, beantworte doch die Frage dir mal selber. Wie sieht das aus mit den Dingen, die Gott dir schenkt, mit den 90%, die er dir zur Verfügung stellt? Ich habe gelernt, dass 90% mit Gott mehr sind wie 100% ohne ihn. Es kann nicht anders sein, weil das Wort Gottes das sagt, ihr Lieben. Noch ein paar Überstunden habe ich mir aufgeschrieben und trotzdem reicht das Geld nicht. Noch ein Hobby, noch ein Zeitvertreib und trotzdem keine Erfüllung. Noch ein Urlaub, aber keine Erholung. Noch eine Bibel im Regal und trotzdem kein Frieden im Herzen. Noch ein Traktat im Schubber und trotzdem keinen Menschen für Jesus erreicht. Noch eine Predigt gehört, aber es erwärmt mein Herz nicht. Für was finden wir nicht alles Zeit? Und da muss jeder sich an die eigene Nase packen. Wie viel Zeit sitzt du irgendwo rum, keine Ahnung, um dich hübsch zu machen, Fernsehen zu schauen? Jeder Deutsche vor, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, 5 Jahre her, jeder Deutsche schaut im Schnitt 5 Stunden Fernsehen am Tag. Natürlich gibt es manche mehr, manche weniger, ist schon klar, aber im Schnitt eben. Wie viel Zeit nehmen wir uns zum Shoppen, zum Faulenzen, zum keine Ahnung machen? Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Wie viel Zeit nehmen wir uns denn tatsächlich zum Beten? Zum stillen Kämmerlein beten? Ich bete natürlich beim Autofahren. Ich bete, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo unterwegs bin. Alles wichtig, gut und schön. Aber wo sind diese intensiven Zeiten mit deinem Gott? So 4 Augengespräche. Wo sind die? Wann finden die statt? Wann räumst du dafür in deiner Zeitplanung ein Date ein, ein Termin ein? Wann liest du deine Bibel und denkst auch mal drüber nach? Nicht nur abgehakt, habe ich gut gemacht für Gott heute, habe ein Kapitel gelesen, habe ich gemacht. Wann hast du gute Gemeinschaft mit Geschwistern, auferbauende Gemeinschaft? Gemeinschaft, wo es deinem Bruder, deiner Schwester besser geht, wenn sie mit dir zusammen waren. Nicht, wo du nur abgeladen hast, was dir nicht passt und was nicht in Ordnung ist und wo nach deiner Meinung Veränderung bräuchte, sondern wo du als Segen warst. Wann hast du solche Gemeinschaft mit deinen Geschwistern? Wie sieht es aus mit dem Bau an deinem Tempel? Wie sieht es aus damit? Wenn du, und das habe ich schon manches Mal hier, glaube ich, gesagt, wenn du mal die letzten 2 Jahre so Revue passieren lässt und es gäbe so ein Diagramm, so ein Heiligungsdiagramm, da hast du irgendwann mal angefangen, als du dich bekehrt hast. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre du mit Jesus schon unterwegs bist. Geht die Linie vielleicht langsam, aber geht die nach oben? Vielleicht hat es mal einen Einbruch gegeben, aber irgendwo. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe damals hier angefangen, bist du jetzt irgendwo hier? Könntest du das sagen für dich? Und wenn du meinst, irgendjemand fällt dir jetzt ein, keine Ahnung, lass es bleiben. Da passt dein Herz nicht. Es geht um dich. Es geht ganz allein um dich und Gott schaut dein Leben an. Und im Galaterbrief sagt Gott, jeder hat mit seinem Leben, das er vor Gott zur Rechenschaft bringen muss, genug zu tun. Es geht dich überhaupt nichts an. Es ist überhaupt nicht deine Verantwortung, was Gott mit meinem Leben und mit dem anderen seinem Leben macht. Und wenn deine Herzenshaltung hier nicht passt und Liebe nicht die Motivation ist, dann kannst du es sowieso bleiben lassen. An der Stelle auch nur dran zu denken, dem Bruder, der Schwester sagen zu müssen, was bei ihm schräg und schief läuft. Wird dein Charakter Jesus gleich, Stück für Stück? Kannst du das echt sagen? Ich bin noch lange nicht fertig, aber ich bin auch nicht mehr da, wo ich mal war. bin schon ein Stückchen mehr wie Jesus geworden. Ohne, das kann man doch mal sagen, wenn es so ist, ohne dass ich deswegen stolz bin. Oder? Und es wäre schön, wenn es so ist. Es wäre schön, wenn es so ist. Wie ist das? Wirst du immer liebevoller, immer freundlicher, immer geduldiger, immer barmherziger? Nimm die Frucht des Geistes in dein Leben zu. Das ist der Plan Gottes für dein Leben. Eine Frucht wird auch nicht geschenkt, damit sie irgendwo in einen Schubber geschoben wird und angeschaut wird, drüber diskutiert wird, drüber nachsimuliert wird und geguckt wird, ob sie beim anderen rauswächst. Frucht schenkt Gott dir, damit sie in deinem Leben wächst. In dein Leben soll das zunehmen. In dein Leben soll das sichtbar und greifbar sein für die Menschen in dein Umfeld. Wenn die an dir ranecken, dann soll das was Weiches sein. Das heißt nicht, dass wir überall Ja und Amen sagen. Überhaupt nicht, ihr Lieben. Überhaupt nicht. Aber das heißt, dass wir auf eine schöne Art und Weise versuchen, mit den Menschen umzugehen. Um uns herum. Nimmt der Friede Gottes in deinem Herzen zu? Eine so wichtige Frage. Die Welt außen herum, merkt man, Licht im Argen, oder? Die Licht im Argen. Wer weiß, wie sich das alles noch entwickeln wird? Wer noch alles reinkommt oder wieder rausgeschmissen wird? Wer weiß, was die Politik noch für Entscheidungen trifft? Keine Ahnung. Aber der Friede Gottes, der sollte zunehmen in unserem Herzen, unabhängig von dem, was irgendwer und irgendwo passiert. Unabhängig davon. Warum? Weil das Gottes Plan ist für unser Leben. Der Friede Gottes soll unsere Herzen erfüllen. Lest mal wieder den Philipperbrief an der Stelle. All eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch. Ihr Lieben, damals hat sich eine Gruppe von Gemeindemitgliedern zur Buße bewegen lassen und wurde ihrem Gott gehorsam. Hat sich entschieden, die haben gesagt, das kommt von Gott, was der Haggai uns da zu sagen hat. Und das blieb nicht ohne Folgen, positive Folgen. Positive Folgen. Doch heute steht da, am 24. Tag des 9. Monats, vielleicht am 2. Tag des 12. Monats, heute, wurde das Fundament für meinen Tempel fertig. Die haben wieder angefangen zu bauen. Haben sich das zu Herzen genommen. Und dann sagt doch tatsächlich hier, oder durfte der Prophet im Namen Gottes sagen, ab jetzt dürft ihr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Und Gott fragt, liegt nicht euer Saatgut noch in den Vorratsspeichern? Habe ich euch nicht schon beschenkt? Haben eure Weinberge, eure Feigen, Granatäpfel und Olivenbäume noch keine Erträge gebracht? Von heute an will ich euer Land wieder segnen. Ein Stück vorher macht Gott Mut, beständig da dran zu bleiben. Wisst ihr, es reicht nicht aus, heute einen guten Entschluss zu fassen, einen guten Vorsatz zu fassen, wie zu Silvester, und dann spätestens eine Woche bist du wieder betrübt und eingeknickt, weil sich das nicht realisiert. Man muss beständig dranbleiben, ihr Lieben. Beständig. Das sagt er. Aber ich, der Herr, sage, lass den Mut nicht sinken. Zerubbabel und Jeschua. Und hier darfst du deinen Namen einsetzen. Jürgen, lass den Mut nicht sinken. Johann, lass den Mut nicht sinken. Und ihr Menschen von Sonnefeld, aus der FCG Sonnefeld, seid stark und arbeitet weiter. Macht weiter, hört nicht auf. Zur von Gott gesetzten Zeit werdet ihr auch ernten. Was kommt? Denn warum wird das so sein? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Ich halte, was ich euren Vorfahren versprochen habe, als sie aus Ägypten zogen. Mein Geist bleibt bei euch, habt also keine Angst. Was für eine wunderbare Zusage, die Gott an vielen, vielen Stellen in der Bibel uns gibt. Mein Geist bleibt bei euch. Ich bin bei euch. Er lebt in euch. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Ja, das Gefühl der Angst kann kommen. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Da gibt es manchen Grund, manche Situation kommt, manches flimmert über dem Bildschirm, manches steht in der Zeitung, manches passiert auf der Arbeit oder sonst irgendwo. Da können Gefühle der Angst kommen. Aber du musst dich sofort erinnern. Junge, Mädel, sei getröstet. Ich habe die Welt schon überwunden. Ich bin der Sieger. Ich lebe in dir. Und der draußen ist nicht so groß wie ich. Er ist nicht so mächtig wie ich. Im Gegenteil. Eine sehr ermutigende Botschaft, meine ich, ihr Lieben. Man könnte auch sagen, ohne Fleiß kein Preis, oder? Unser genialer Gott, vielleicht noch ein paar Beispiele, er stellt die Werkzeuge, er stellt das Material zur Verfügung. Wir aber müssen bauen. Wir müssen das in die Hand nehmen. Wir müssen uns das von ihm geben lassen, diese Geschenke, die er hat, diese Fülle bei ihm uns abholen. Und wir müssen bauen. Unser Herr stellt das Saatgut zur Verfügung. Wir müssen säen. Wir müssen die Arbeit machen an manchen Stellen, ihr Lieben. Gott gibt uns Wasser. Wir müssen gießen. Oder? Das macht Dinge, die er uns aufträgt, die macht er nicht für uns. Da kannst du mit den Knien die Treppe vorne rauf und runter robben. Das wird nicht passieren. Wenn Gott dir die Gießkanne in die Hand gibt, dann musst du raus in den Garten und gießen. Ja? Wenn Gott dir jemanden aufs Herz gelegt hat, der Trost braucht, der Ermutigung braucht, dann nützt nichts, wenn du weiterbetest, Herr, schick jemanden an die Haustür. Dann solltest du vielleicht mal aufstehen und klingeln beim Nachbarn. Wenn's der ist. Unser Gott schenkt Wachstum. Aber wer muss ernten? Wir. Wir. Und leider sind wir an manchen Stellen zu einer regelrechten Instant-Gesellschaft geworden. Wir wollen alles, das möglichst schnell oder am besten noch sofort. So funktionieren manchmal auch oder sollten unsere Gebete funktionieren. Ist doch so. Ihr Lieben, wer will denn noch für die nächste Anschaffung sparen? Wer hat denn daheim, wer spart denn noch? Das kann man doch alles zu 0% finanzieren, oder? Kann man alles zu 0% finanzieren, ohne Probleme, mit Zahlungsziel und was weiß ich was alles. Wir wollen noch nicht mal mehr beim Essen aus dem Auto steigen. Ich fahre zum McDrive. Oder anderer Punkt. Wer arbeitet an seinen Beziehungen, an seiner Ehe? Wer weiß noch, dass das Mühe macht, dass das kostet, dass das was kostet? Auf zum nächsten Partner ist die Devise, Lebensabschnittspartner. So etabliert in unserer Gesellschaft, so normal. Gibt hierfür einen Knopf, dafür einen Schalter, dort eine App, die uns die Arbeit abnehmen soll. Ja? Wir haben deswegen nicht mehr Zeit, ganz im Gegenteil. Die Zeit zerrinnt uns in unseren Fingern. Und wie leicht geschieht es da, dass diese Schnelllebigkeit, diese Ungeduld, dieses ich will schnell Erfolg, schnell zum gewünschten Ziel, dass diese Dinge auch in unserem geistlichen Leben Einzug halten und sich etablieren, ihr Lieben. Wer von uns ist noch bereit auf eine Gebetserhörung? Eventuell Wochen, Monate oder gar Jahre zu warten. Nicht zähneknirschend, sondern mit einer Herzenshaltung, die Jesus ehrt. Voll Demut und Ehrfurcht vor deinem Gott. Wer ist dazu noch bereit? Wer betet schon Jahre für eine Sache? Bist du bereit, dem Heiligen Geist beständig Raum zu geben, damit er dich verändern kann? Oftmals ja durch schwierige Situationen verändern kann, die er nutzt, damit diese Veränderung auch kommen kann. Durch unbequeme und schwierige Menschen in deinem Umfeld. Mit dem Wissen, das hat Gott von vornherein gewusst und du hoffentlich auch, du wirst zu Lebzeiten nicht perfekt, trotzdem Veränderung angehen und nicht sagen, ich warte auf die Entrückung, da wird alles gut. Wenn Gott mich mal holt, dann geht schnapp und ich bin so wie er mich haben will. Heiligung. Gehst du das an, weil Gott sich das wünscht? Magst du das in deinem Leben? Bist du bereit, in Treue und Hingabe und der Einsatz all deiner Möglichkeiten deinem Herrn Jesus Christus zu dienen? Obwohl manche deiner Träume, manche deiner Wünsche, manche deiner Gebete sich zu Lebzeiten nicht erfüllen werden, bleibst du trotzdem dran und überlässt es deinen Gott, wann er was erfüllt. Bist du ein lebendiger Zeuge Jesu, der in der Kraft des Heiligen Geistes lebt? Bist du bereit, auch solche Werke, die Gott dir zeigt, die manchmal richtig schweißtreibend sein können, zu suchen und zu tun? Jakobus schreibt ja mal, liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not, sie haben weder etwas anzuziehen noch zu essen und einer sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist. Das finde ich, ist hier schön ausgedrückt in der Hoffnung für alle. Unser Glaube, den wir proklamieren, hoffentlich, der muss sich in der Liebe zum Nächsten beweisen. Ansonsten kommen noch drei Wörtchen. Ist er tot? Ganz einfach. Nutzlos. Was tot ist, ist nutzlos. Absolut nutzlos. Und ihr Lieben, das hat Gott sei Dank nichts mit unserer Erlösung oder unserem Ansehen bei Gott zu tun. Ganz, ganz wichtig. Ich wiederhole das immer wieder. Das ist geklärt. Du bist geliebt bei ihm. Aber aus dieser Liebe motiviert solltest du deinen Mitmenschen lieben, ihm was Gutes tun, Werke, gute Werke tun, aus dieser Liebe heraus motiviert. Damit verdienst du dir nichts bei Gott. Damit beeindruckst du ihn noch nicht mal. Das sollte dazugehören. Ganz normal. Seine Liebe zu dir ist auch in keinster Weise von irgendeiner Leistung abhängig. Aber Jesus legt uns trotz alledem vor, dass es Fluch oder Segen gibt. Und wir bestimmen, was in unserem Leben zum Tragen kommt. In unserem Leben, solange bis wir zu ihm heim dürfen. Wir sollten uns das vornehmen, unseren Tempel zu bauen. Wirklich, vielleicht ganz neu, wenn dich das anspricht. Zu gucken, was da vielleicht mal erneuert werden muss. Vielleicht muss mal eine Wand eingerissen werden und mal Raum geschaffen werden irgendwo. Vielleicht müssen mal die alten Türen raus oder der Boden muss raus, ich weiß es nicht. Irgendwas, wo der Herr dir zeigt. Vielleicht geht er mal den Charakterpunkt gerade an in dein Leben. Das hat er dir die ganze letzte Zeit, hat er dir das noch durchgehen lassen, weil du noch nicht dahin gereift, noch hingewachsen warst an dem Punkt. Aber jetzt sagt er, Junge, das gehen wir jetzt mal an. Du bist schon so viele Jahre geizig. Das Ding gehen wir jetzt mal an. Du musst mal ein wenig freizügiger werden. Du bist schon so viele Jahre an dem Punkt, hängst du schon fest. Jetzt gehen wir das mal an. Oder hier hast du am Bereich da, in diese zwischenmenschliche Bereich da hängt's. Komm, wir schauen das mal an. Diesen alten Boden, den reißen wir jetzt mal raus, da machen wir was Neues rein. Wir wollen vorwärts gehen, hoffentlich, ihn Ehre machen, mit ihm zusammen sein Reich bauen. Hier in Sonnefeld, da wo du wohnst, in deiner Familie, eben da wo du dich bewegst, in deiner Schule, in deinem Arbeitsplatz, deiner Nachbarschaft, wo du dich bewegst. Und ich bin mir sicher, keiner von uns möchte doch hören, irgendwann mal von deinem König Jesus, was nennst du mich aber Herr, Herr, und tust nicht, was ich dir sage. Wir sollten bestrebt sein, das, was er uns sagt, das, was du erkannt hast, und da kannst du dich auch nicht rausreden. Kannst nicht sagen, ach, das habe ich nicht so richtig verstanden, wie das der Alex damals gemeint hat. Er kennt doch dein Herz. Er weiß ganz genau, was für eine Erkenntnis da drin steckt, was du von ihm bekommen hast und wo du die Möglichkeiten von ihm auch zur Verfügung gestellt kriegst, das umzusetzen. Du kannst dich nicht rausreden. Wir denken mal, wir werden mal mit Gott vielleicht irgendwie mal das ausdiskutieren können. Die Situation und jene. Forget it an der Stelle. Er wird sagen, Alex, so war's. Und ich werde sagen, ja, so war's. Und da wird er sagen, das war super. Und da werde ich dann sagen, ja, das war klasse. Und das wird er mir dann zeigen und wird sagen, das hättest du anders machen können. Und da werde ich dann sagen, aber da war doch, hast du das nicht gesehen, was der da gemacht hat? Wird Jesus sagen, habe ich doch gesehen, hättest du aber trotzdem machen können. Weil mit mir, weißt du doch, Psalm, mit mir hättest du über jede Mauer springen können, hättest dich nur bei mir festhalten müssen. So ist das. Was nennst du mich aber Herr, Herr, und tust nicht, was ich dir sage? Was hat dir der Herr gesagt, was du noch nicht getan hast? Überleg mal. Kannst du festmachen heute? Kannst dich ermutigen lassen, an deinen Tempel weiterzubauen? Ich verspreche dir, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Du wirst 10 und wirst 30, 60, vielleicht sogar 100-fach ernten. Stell dir mal vor. Du wirst trinken und essen und du wirst satt werden und der Durst wird weggehen. Das Wort Gottes wird dich neu ansprechen, wird dich lebendig werden. Du wirst Gebetserhörungen erleben, weil du in die Richtung betest, die Gott dir zeigt. Seinem Willen gemäß. Halleluja. Und sein Wille für heute Abend ist jetzt noch, dass wir Abendmahl feiern, glaube ich. Das hat er uns befohlen. Und ich möchte einfach, und das ist ja im 1. Korinther 11 so schön auch, da geht ein Stück weit auch eine Selbstprüfung mit einher, so eine Reflexion, und Gott hilft uns ja dabei, dass ihr das auch zulasst. Habt keine Angst, Abendmahl zu nehmen. Gott zeigt schon, was da ist. Aber habt Ehrfurcht vor eurem Gott auch. Dieser liebende Gott ist würdig, dass wir ihn auch respektieren, sein Wort respektieren. Und ihm in Ehrfurcht begegnen. Bei aller Brüderlichkeit, bei aller Kumpelhaftigkeit, die Gott auch manchmal zulässt, ist er doch der allmächtige Gott. Und wir werden aus dem Staunen eine ganze Ewigkeit nicht rauskommen, wenn wir ihn mal sehen von Angesicht zu Angesicht, ihr Lieben. Ich weiß nicht, wie viele Ewigkeiten brauchen, um die Augen zuzukriegen, wenn du ihn das erste Mal siehst. Halleluja. Ja, ich lese uns das erstmal vor. Denn diese Anweisung habe ich vom Herrn empfangen und an euch weitergegeben. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, teilte es und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Denkt daran, so oft ihr dieses Brot esst. Dann nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Denkt daran, so oft ihr daraus trinkt. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Opfertod des Herrn. Und daran sollt ihr festhalten, bis er wiederkommt. Wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und Blut unseres Herrn. Darum soll sich jeder prüfen, ehe er von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Ihr Lieben, hier vielleicht, was Paulus im Blick hatte, dieser Leib des Herrn, vielleicht denkst du zuallererst an diesen Leib, den er hatte und hier gehängt war. Ist auch richtig. Aber was ist und wer ist denn noch der Leib des Herrn? Und da ging es im Kontext eigentlich hauptsächlich drum. Das sind wir hier. Das sind wir hier. Und da wären wir schuldig dran, wenn wir leichtfertig und gedankenlos und lieblos auch hier miteinander im Umgang, in Gedanken umgehen miteinander. Und deswegen ist es wichtig, auch sich hier das Miteinander immer wieder zu prüfen. Wie ist mein Liebeslevel? Wie sind meine Gedanken meinem Nächsten, meinem Bruder, meiner Schwester gegenüber? Bin ich hier lauter? Bin ich hier, kann ich... Und mache ich das, dass ich meinen Nächsten höher achte als mich selber? Sei ehrlich mit dir. Wie gesagt, du kannst allerhöchstens dir was vormachen, vielleicht noch ein paar Leuten um dich herum, aber Gott nicht. Halleluja. Und so wollen wir jetzt Abendmahl feiern, wollen unserem Herrn die Ehre geben an der Stelle. Und vielleicht wollt ihr als Ehepaar vorkommen, vielleicht wo Familie